Hallo in einer brandneuen Folge im Communicate Yourself Podcast. Heute wird es toxisch, aber nicht zwischen uns, ja, sondern wir reden heute oder ich rede heute über toxische Beziehungen. Ihr habt euch das gewünscht und natürlich liefere ich das. Allerdings aus einer auch etwas kritischen Perspektive, denn ja, toxisch, Red Flag, Lovebombing, all das sind so Begriffe, die kursieren auf Social Media, aber natürlich auch in unseren Gesprächen. Wir haben schon mal was davon gehört. Und was passiert, wenn diese Begriffe an der falschen Stelle genutzt werden? Sie verlieren an Bedeutung, es fehlt die Trennschärfe oder sie werden inflationär genutzt. Und ja, da möchte ich gerne als Kommunikationstrainerin und Beziehungscoach ein bisschen mit aufräumen. Gefühlt war der Begriff toxische Beziehungen irgendwie plötzlich da. 2018 hat ihn das Oxford English Dictionary zum Trendwort des Jahres erklärt. Und nur kurze Zeit später schwappte dieser Begriff dann nach Deutschland rüber und ja, wird wie gesagt seither fleißig genutzt. Aber nicht alles, was wir so ja, tagtäglich als toxisch bezeichnen, ist wirklich toxisch. Allerdings andere Verhaltensweisen, die sich erstmal gar nicht so kritisch ja, auswirken oder kritisch erscheinen, können es wieder durchaus sein. Weil sie vielleicht gesellschaftsfähiger und damit akzeptierter sind, heißt es aber nicht, dass sie deshalb nicht weniger toxisch sind. Wann immer es um toxische Beziehungen geht, lässt das so ein bisschen den Anschein vermuten, dass es da eine Person in der Beziehung gibt, die toxisch ist. Ja, also das ist so ein bisschen das klassische Bild, das wir haben. Das ist aber nicht immer nur der Fall. Häufig bringen nämlich beide Parteien, vielleicht in einem unterschiedlichen Maß, toxische oder schwierige oder kritische Verhaltensweisen oder Anteile mit in eine Partnerschaft. Ich werde heute vermehrt im Trash-TV, Reality-TV-Kosmos unterwegs sein und euch da ein paar Beispiele liefern. Wenn euch das nichts sagt, keine Sorge, denn ich glaube, der Kontext wird es trotzdem deutlich machen. Gehen wir mal in das beste Beispiel Ricarda und Maurice aus der letzten Sommerhaus der Stars-Staffel. Gehen wir da mal drauf ein, ja? Also, dass Maurice ein toxischer Typ ist, ja, darüber brauchen wir uns jetzt irgendwie nicht streiten. Er ist egozentrisch, kontrollierend, macht seine Partnerin ständig runter. Er ist wirklich so ein Inbegriff von toxischer Männlichkeit. In meiner Recherche über dieses Ex-Paar habe ich ihr Kennenlernen unter die Lupe genommen und festgestellt, dass sie sich in einem anderen Format kennengelernt haben, in dem auch Ricarda so etwas gesagt hat wie: Ja, ich will schon auch, dass mein Mann mir mal verbietet, dass ich mit den Mädels rausgehe. Dann weiß ich ja auch, dass ich ihm wichtig bin. Ui, das ist eine ganz klare Red Flag. Jetzt sind wir schon wieder in einem anderen Wort, ne? Schon wieder eine andere Bedeutung. Okay, was bedeutet denn jetzt aber eigentlich Red Flag? Ja, egal ob am Strand oder in Bezug auf das Dating, eine rote Flagge symbolisiert Gefahr und zeigt auf, du solltest dich in Acht nehmen, beziehungsweise oh, keinen Schritt weitergehen. Es steht für Rückzug, beziehungsweise nicht in das wellige Meer zu gehen und auch mit dieser Person nicht weiterzugehen. Red Flags können für jeden Menschen etwas anderes bedeuten, aber es gibt schon ein paar objektive Red Flags, die in keiner Partnerschaft auftauchen sollten und es leider trotzdem noch viel zu häufig tun. Dazu gehören körperliche, emotionale, verbale Gewalt. Für mich kann eine Red Flag bei einem Mann sogenannte Trust Issues sein, also dass dieser Mensch große Probleme hat, zu vertrauen oder sich zu binden. Für dich wiederum könnte eine Red Flag sein, dass ja, er beim Kennenlernen vielleicht sowas sagt wie: Oh, also ich will genauso eine Ehe führen, wie es meine Eltern tun und ich möchte genauso eine Frau an meine Seite haben, wie das mein Vater hat, aka seine Mutter. Eine andere Red Flag sind vielleicht sogenannte Mommy Issues. Ich weiß, es geht heute und ich schleudere mit Begriffen um mich herum, aber ich will dich auch nicht langweilen. Also das heißt, es soll ja auch so ein bisschen spannend bleiben, ne? Und Interesse wecken. Ha, was sind denn Mommy Issues? Was einfach bedeutet, dass dein potenzieller Partner eine unerfüllte Beziehung zu seinem oder ihrem weiblichen Elternteil hat. Es gibt aber auch wesentlich harmlosere und damit auch keine wirklichen Red Flags, wie zum Beispiel, sie hat einen sächsischen Dialekt, er hat einen Fußfetisch, sie hat einen besten Freund oder er hat eine beste Freundin. Ja? Also Red Flags sind nicht immer wirklich echte Red Flags in der Wortbedeutung, sondern eher auch eine direkte Reflexion auf unsere eigenen, eine Reflexion auf unsere eigenen Standards, auf unsere Erwartungen und auch unsere Unsicherheiten. Red Flags können aber auch dazu dienen, schon mit weiser Voraussicht das Eingehen einer toxischen Beziehung zu vermeiden. Ja, und rückblickend sind Red Flags, also wenn wir dann rückblickend sehen, ach ja, stimmt, das war ja schon eine Red Flags oder das hat er mir ja schon angekündigt oder das habe ich bei ihr ja schon gesehen, sind dann oftmals auch gerne so ein Hinweis darauf, weshalb es dann in der bestehenden Partnerschaft toxisch geworden ist oder vielleicht sogar von Anfang an war. So, ich habe für dich, für euch, die 6 wichtigsten und interessantesten Formen, Verhaltensweisen und Ausprägungen toxischer Beziehungen zusammengefasst. Nicht lang schnacken, wir legen los. Ja, als allererste Form gibt es da das sogenannte Love-Bombing. Bedeutet, dass dir jemand, den du datest, übermäßig viele und überschwängliche Komplimente macht, dir Geschenke mitbringt und zwar irgendwie schon sehr, sehr früh und sehr, sehr viel und vielleicht auch sehr, sehr groß, ja, und in dir das Gefühl wecken könnte, ja, es geht irgendwie sehr schnell, das stimmt schon, aber es ist auch so schön und dieser Mensch ist irgendwie so krass begeistert von mir, oh ja, ne? Echtes Lovebombing ist jedoch eine Manipulationstechnik, um dich abhängig zu machen. Also dich so schnell und intensiv wie möglich an sich zu binden, dass du nicht mehr weg möchtest oder kannst. Ja, also diese Manipulation, die läuft nicht immer bewusst ab, vermutlich sogar häufig unbewusst und entspringt ebenfalls einem erlernten und konditionierten Muster. Ja, so richtig weh tut Lovebombing nämlich, wenn es auf einmal aufhört, na, und dieser Mensch plötzlich Seiten an sich zeigt, die er zuvor vielleicht immer versteckt hat, na. In der aktuellen Bachelor-Staffel oder die Bachelors ist es ja, glaube ich, spricht eine Kandidatin auch von Lovebombing. Also einer der Bachelor hat ihr während eines Dream-Dates off-cam gesagt, dass er sich in sie verliebt hat. Ihr schien das dann vor den Kameras, aber nicht vor ihm selbst, irgendwie zu viel zu sein. Und das hat sie ihm dann auch im Nachgang mitgeteilt. Er hat es, glaube ich, auch bemerkt und bereut. Und dann auch eingestanden, dass er dieses überschwängliche Fühlen und Mitteilen von sich kennt. Aber beteuert, dass er es eben wirklich so gefühlt und deshalb ausgesprochen hat. Also keine Manipulationstechnik aus seiner Sicht, sondern wirklich krass doll empfundene Euphorie, die er sofort mitteilen wollte. Ja, ganz ehrlich, das glaube ich ihm sogar. Aber klar macht es etwas mit uns, wenn wir direkt von Anfang an mit schönen Worten und Taten überhäuft werden. Und sobald wir uns dann auf diese Person eingelassen haben und uns fallen gelassen haben, bleibt das dann vielleicht mehr oder weniger plötzlich weg und wir sind emotional aber schon total drin und fragen uns, was zur Hölle ist jetzt passiert, was habe ich falsch gemacht, warum ist er oder sie plötzlich nicht mehr so into it? Und genau das fürchtet die eben genannte Bachelor-Kandidatin oder hat sie gefürchtet, ja, vermutlich deshalb, weil sie damit bereits Erfahrungen gemacht hat. Lovebombing scheint auf den ersten Blick irgendwie total süß und aufmerksam zu sein und entpuppt sich erst im Nachgang als gefährlich. Typischerweise findet Lovebombing während der Datingphase statt, aber auch in einer bereits etablierten Partnerschaft kann das passieren, zum Beispiel um einen Streit schnell zu beenden. Bei Lovebombing geht es um Kontrolle, es geht um Macht. Ja, der oder die Lovebomber verfolgen ein Ziel. Zum Beispiel Sex, Status, Geld oder aber die Bestätigung, dass jemand, der hard to get ist, also der so ein bisschen schwierig scheint, für sich zu gewinnen, trotzdem bekommen zu haben. Natürlich musst du nicht sofort misstrauisch werden, wenn dein Date oder dein Partner dir ein Kompliment macht, ne, oder dir eine Aufmerksamkeit mitbringt. Ja, also wir dürfen und sollten uns natürlich auf so etwas einlassen, das annehmen und ja, darüber auch irgendwie glücklich sein und uns geliebt fühlen. Ansonsten bringen wir nämlich wiederum Skepsis mit rein, die es an der Stelle gar nicht braucht, ja. Wenn in dir aber besonders zu Beginn eures Kennenlernens ein Gefühl aufsteigt, dass das hier gerade ganz schön schnell und ganz schön viel und vielleicht auch so zu Teilen etwas bedrängend wirkt, dann darfst du das gerne mit einem wachsamen Auge begutachten und auch hinterfragen. Ne? Also auch vielleicht einfach mal nachhaken. Ja, ist das einfach deine Art? Machst du das immer so? Du scheinst ja schon ganz schön intuit zu sein. Kenne ich gar nicht. Und da dann auch mal auf die Reaktion deines Gegenübers zu achten, ne, wenn du ihn oder sie darauf ansprichst. Vielleicht handelt es sich auch einfach nur um ein Missverständnis, aber das könntet ihr ja dann durch dieses Gespräch ja aufklären. Vielleicht bestätigt die Reaktion des anderen aber auch, dass du dich hier tatsächlich auf toxisches Terrain begibst. Genug vom Lovebombing, kommen wir zu Nummer 2. Den Stimmungsumschwüngen bzw. intensive Höhen und Tiefen. Also nach Gewitter folgt Sonnenschein ist hier die Devise, allerdings folgt auf Sonnenschein dann auch wieder Gewitter. Und so weiter und so weiter. Jeder kennt vermutlich so ein Paar oder hat es mal kennengelernt oder war vielleicht auch selbst davon betroffen. Man streitet sich auf heftigste Weise, es fließen Tränen, vielleicht wird irgendwas geschmissen und auch die Trennung steht immer wieder im Raum oder wird sogar vollzogen. Ja, und nachdem sich dann der Sturm aber gelegt hat, ist man dann wieder super intensiv auf Wolke 7. Dass Außenstehende völlig verdutzt auf dieses Paar schauen, weil sie eigentlich nicht glauben können, dass nach der Hölle unmittelbar der Himmel folgt. Ja, warum bleiben manche Partner aber in dieser Dynamik oder kommen überhaupt da rein? Sie selbst würden vermutlich sowas sagen wie, ah, wir können nicht mit und wir können nicht ohne einander. Oder ah, wir lieben uns halt einfach so sehr. Die Wahrheit ist aber ganz häufig, dass es schlichtweg um Abhängigkeit geht. Denn so ausschweifend diese Höhen und Tiefen sind, so lebendig fühlen sie sich auch an. Also große Gefühle und Emotionen setzen diverse Hormone frei. Hormone, die uns stressen können, also Stresshormone, aber auch sogenannte Glückshormone, Liebeshormone, Bindungshormone. Ja, was wiederum dazu führt, dass wir unbewusst gar nicht aussteigen wollen oder können, weil wir dieses intensive Lebensgefühl so genießen oder sogar brauchen. So viel zu intensiven Ups and Downs. Nummer 3. Übermäßige, ständige Kritik bis hin zur absoluten Erniedrigung. Ein wirklich grauenvolles und für diese Kategorie sehr passendes Beispiel lieferte ein weiteres Paar aus dem Reality-TV. Während die beiden in einem Spiel Fragen beantworten mussten, drehte sich ja die Antwort um die Wissenschaft rund um Pilze. Oh, wie hieß das noch? Myko? Irgendwas. Ja. Im anschließenden Interview sagte er, also ihr Partner, sinngemäß zu ihr, ach komm, das müsstest du doch eigentlich gewusst haben, schließlich hattest du selbst erst ein und deutet zeitgleich auf ihren Intimbereich. Er hat sie also vor laufenden Kameras und jedem, der sich das anschauen möchte, bloßgestellt, indem er einfach geteilt hat, dass sie wohl scheinbar vor kurzem einen Scheidenpilz hatte. Schlimmer geht es kaum, ja. Außer man schaut sich dann auch noch diesen fassungslosen und zutiefst gekränkten Gesichtsausdruck dieser Partnerin an. Ja, und dieses Beispiel ist wirklich nur eins unter vielen. Dafür muss man auch nicht unbedingt den Fernseher anschalten oder ins Internet schauen. Auch im normalen Leben sehe ich so viele Paare, die sich einseitig oder gegenseitig ständig kritisieren, vorführen oder sogar so weit gehen, dass sie ihr Gegenüber bloßstellen und erniedrigen. Nichts gegen konstruktives Feedback oder auch mal ein Streitgespräch, in dem man sich im Ton vergreift, aber wann immer wir unsere, in Anführungszeichen, Liebsten ständig an den Pranger stellen, an ihn nörgeln oder selbst davon betroffen sind, verlassen wir den Nährboden einer gesunden Partnerschaft. Egal, ob wir Kritik aussenden oder sie empfangen, wir können immer überprüfen und in uns gehen, was das wirklich mit uns zu tun hat. Es ist also vollkommen legitim und sogar wichtig, über das, was ich kritisiere oder für das, was ich kritisiert werde, nachzudenken und meinen eigenen Anteil daran zu erkennen. Aber wenn ich dauerhaft runtergemacht und gedemütigt werde, hat das nichts mehr mit normalen Konflikten zu tun. Natürlich empfinden wir Kritik alle unterschiedlich. Na, nicht nur inhaltlich, sondern auch auf welche Weise sie geäußert wird oder auf welche Weise wir sie hören. Egal auf welcher Seite du stehst, wenn du der Part bist, der oftmals kritisierst, solltest du dich hinterfragen, wenn es um deine Erwartungen steht, beziehungsweise welche Erwartungen du vielleicht auch an deinen Partner, an deine Partnerin hast und ob das, was du anmerkst, auch dem Standard entspricht, den du selbst erfüllst. Ne? Oder ob ihr vielleicht auch einfach kein Match seid. Also ob du vielleicht feststellst, hey, das ist mir total wichtig, ich erfülle das mein Partner nicht und wir kommen da einfach nicht auf einen Nenner, ist es auch einfach okay zu sagen, wir passen nicht. Auch vollkommen in Ordnung. Bist du die Person, die sich ständig kritisiert fühlt, kannst du wiederum reflektieren, was davon tatsächliche und auch so gemeinte Kritik ist, zum Beispiel durch Rückfragen. Oder was du vielleicht auf einem sehr empfindsamen Ohr hörst, was mit deiner eigenen Geschichte, mit deinem inneren Kind oder deinen Unsicherheiten einhergeht. Aber Achtung, unterscheide zwischen konstruktiver bzw. angemessener oder vielleicht auch bestreitbarer Kritik und jener, die ausschließlich darauf abzielt, dich runterzumachen, dein Selbstvertrauen zu zerstören und dich schlicht und einfach schlecht fühlen lässt. Denn diese Form musst du keineswegs annehmen und solltest hier ganz straight Grenzen und auch Konsequenzen ziehen. Kommen wir zu Nummer 4 von Ausprägungen, Verhaltensweisen, Charakterzügen toxischer Beziehungen. Und das wäre die Egozentrik bzw. auch der Narzissmus. Ja, Egozentrik bedeutet so als Abgrenzung, ich nehme alles ausschließlich aus meiner eigenen Brille wahr und bin nicht fähig oder unwillig, mich in eine andere Person hineinzuversetzen. Narzissmus ist ebenso ein Begriff oder Narzisst, Narzisstin, der für meinen Geschmack viel zu inflationär benutzt wird, ne? Denn es gilt zu unterscheiden zwischen Persönlichkeitsstilen, also einem narzisstischen Anteil, narzisstischen Charakterzügen oder einer tatsächlichen narzisstischen Persönlichkeitsstörung, die klinisch diagnostiziert ist oder werden kann. Ja, Narzissten sind sehr manipulativ und wollen immer eine Gegenleistung, während der Egozentriker einfach nur Recht haben will und seine Meinung durchsetzen will, ja, und ja auch da ganz, ganz offen darüber kommunizierst. Während Narzissten so auf den ersten Blick auch gerne mal sehr charmant und zuvorkommend wirken, was aber am Ende auch nur ein Mittel zum Zweck ist, um Kontrolle auszuüben. Ja, sobald man ihnen sozusagen verfallen ist, wird das dann auch sichtbar, dass das nur ein Mittel zum Zweck war. Der Egozentriker hingegen zeigt sich weniger schauspielerisch und ist einfach so, wie er ist, rücksichtslos und nur auf seine eigenen Bedürfnisse bedacht. Beide Stile sind ganz klar als eine Red Flag zu bezeichnen und auch als toxisch bewertbar. Allerdings ist der Egozentriker viel leichter zu identifizieren als der Narzisst, was ihn auch ein Stück weit weniger gefährlich bzw. schädlich macht. Wir hatten es eben schon von Kontrolle und damit geht es jetzt auch weiter. In der 5. Ausprägung toxischer Beziehungen geht es um Eifersucht und Kontrolle. Laut einer Parship-Umfrage kennt jeder zweite Deutsche das Gefühl von Eifersucht und ich glaube tatsächlich, dass es eigentlich wirklich so gut wie jeder kennt. Also ich persönlich kenne niemanden, der das Eifersuchtsgefühl noch nie gefühlt hat. Nee, kenne ich nicht, ja. In Maßen ist Eifersucht ja völlig normal und ein berechtigter Bestandteil unserer Gefühlspalette. Oftmals geht Eifersucht mit einer Verlustangst einher oder aber dem Bedürfnis nach Kontrolle. Vor allem Letzteres kann in einer Partnerschaft zu einem dicken Problem führen, wenn es in einer Beziehung kein Vertrauen gibt. Dann bewegen wir uns auf toxischem Boden. Denn in den allermeisten Fällen geht mangelndes Vertrauen mit einem Kontrollverhalten einher. Dann wird der Aufenthaltsort ständig nachgefragt oder hinterfragt, Misstrauen wird kommuniziert, das Handy wird durchgeschnüffelt. Im schlimmsten Fall entwickelt der eifersüchtige Partner, die eifersüchtige Partnerin sogar ein Besitzdenken Und das ist in jedem Fall super toxisch. Eifersucht geht meist mit einem mangelnden Selbstbewusstsein einher, woran man prima arbeiten kann. Und auch wenn du bereits Erfahrungen gesammelt hast, in denen deine Eifersucht berechtigt war, muss das nichts mit deiner Gegenwart oder deiner Zukunft zu tun haben. Über solche Dinge lässt sich aber sehr schön miteinander kommunizieren, wenn man dazu bereit ist. Übermäßige oder gar krankhafte Eifersucht ist jedoch kein Liebesbeweis oder ein Zeichen dafür, wie wichtig ich meinem Partner bin. Krankhafte Eifersucht ist durch und durch toxisch. Darauf muss ich erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Selbst als Beziehungscoach, wo ich natürlich ganz, ganz unterschiedliche Klienten und Klientinnen habe, ist diese Masse an schwierigen Verhalten nicht ganz so einfach zu ertragen. Aber wir klären ja hier gerade auf, wir reden drüber. Und man kann wirklich an den allermeisten Dingen arbeiten. Wir kommen jetzt aber zur sechsten Ausprägung bzw. Charakteristik einer toxischen Beziehung. Und die hat es wirklich in sich. Das sogenannte Gaslighting. Heißt, ein Partner versucht den anderen mit gezielten Aussagen oder Verhaltensweisen zu verunsichern und an der eigenen Wahrnehmung zweifeln zu lassen. Es werden Lügen, falsche Informationen oder Verzerrungen präsentiert mit dem Ziel, das Selbstvertrauen, den Selbstwert, aber auch die Wahrnehmung des anderen zu untergraben. Die Person, die Gaslighting ausübt, schafft es im schlimmsten Fall, dass sein Partner oder seine Partnerin den eigenen Gefühlen und Gedanken nicht mehr vertraut. Ein weiteres Beispiel aus dem Trash-TV sind Antonia Hemmer und der Bauer Patrick, I don't know, die, glaube ich, auch im Sommerhaus der Stars waren. Und da in der Entwicklung ganz klar zu sehen ist, sie nimmt wirklich irgendwann selbst an, dass sie scheinbar nichts kann und alles falsch macht, weil es ihr Partner ihr über so lange und intensive Zeit eingetrichtert hat. Beim Gaslighting werden Gefühle abgesprochen. Sei nicht so sensibel, sei nicht so überempfindlich. Es wird gelogen und beispielsweise so getan, als hätte man etwas nie gesagt, was man aber durchaus von sich preisgegeben hat. Oder tatsächliche stattgefundene Ereignisse sind angeblich nie passiert. Und alles passiert immer mit so einem O-Ton von, das stimmt doch gar nicht, das bildest du dir ein. Der Gaslighter wertet fleißig ab, isoliert seine Partnerin oder seinen Partner von Freunden und Familie, was natürlich ziemlich schlau ist, weil dadurch kein anderer Input oder gar ein Spiegel auf die gegaslightete Person zukommt, ne? Der wahrscheinlich ganz klar zeigen würde, dieser Mensch und dieses Verhalten sind nicht gut für dich. Bitte komm da raus. Du bist so viel besser als das. Gaslighting geht so weit, dass Gegenstände, Dokumente und Nachrichten verschwinden und der Gaslighter seiner Partnerin oder seinem Partner einredet, er wäre krank. Wenn du an diesem Punkt jetzt denkst, naja, das Letzte trifft nicht auf uns zu, aber manche Sachen kenne ich schon von mir, meinem Gegenüber oder von uns, dann erstmal jetzt keine totale Panik auf der Titanic. Das heißt nicht automatisch, dass Gaslighting vorliegt. Es kann sich auch um Schutzstrategien handeln, ne? Die wir einsetzen, um beispielsweise unser Bedürfnis nach Verteidigung oder Abgrenzung zu erfüllen. Sowas wie, das habe ich nie gesagt, obwohl wir vielleicht wissen, doch, wir haben es gesagt, um uns irgendwie zu schützen oder verteidigen zu wollen. Solltest du dich aber in der Gegenwart deines Partners oder deiner Partnerin ohnmächtig fühlen, mundtot, abgewiesen oder sogar schuldig für das, was du denkst, das, was du fühlst, dann solltest du unbedingt genauer hinschauen und dich mit Vertrauenspersonen oder professionellen Unterstützern austauschen. Dazu gehören Therapeuten, dazu gehören Coaches, Berater, dazu gehören natürlich aber auch Familie und Freunde. So, fassen wir bitte nochmal die sechs Ausprägungen, Verhaltensweisen und Formen von toxischen Beziehungen zusammen. Da gibt es einmal das Lovebombing, die Stimmungsumschwünge, also das heißt intensive Höhen und Tiefen, übermäßige ständige Kritik bis hin zur absoluten Erniedrigung, Egozentrik und Narzissmus, Eifersucht und Kontrolle und Nummer 6, das Gaslighting. Oftmals heißt es, dass toxische Beziehungen nicht heilbar sind und einem nichts anderes übrig bleibt, als die Beziehung zu verlassen. Da stimme ich aber nicht ganz zu, denn es kommt schon auch auf den Grad der Toxizität, ich hätte jetzt Toxizität gesagt, der Partnerschaft an. Denn ganz oft werden toxische Beziehungen auch so geframed, als dass es eben, wie gesagt, diesen einen bösen, toxischen Part gibt, der sich sowieso nicht ändern wird. Also man ist dann auch schnell in so einem Täter-Opfer, also im Drama-Dreieck praktisch gefangen. Und diese Beispiele gibt es, ja, wo es wirklich diese eine Person gibt, die komplett toxisch ist und wo es wirklich einfach nur noch heißt oder auch nur das Motto sein kann, raus aus der Beziehung. Und in diesem Fall würde ich auch tatsächlich sagen, wende dich bitte an vertraute Personen, an Experten, an die Seelsorge, damit es dir überhaupt gelingt, dich zu lösen. Ja, ganz besonders, wenn du dich bedroht oder unterdrückt fühlst. Es gibt aber auch Partnerschaften, in die beide Parteien ihre toxischen Züge einfließen lassen. Ja, man nennt es ja so gerne Toxic Trait. Und man durchaus daran arbeiten kann. Dann aber mit professioneller Unterstützung. Also wenn schon ein bisschen was Toxisches drin ist, ist es schon herausfordernd, das irgendwie eigenständig, eigenhändig zu lösen. Das gelingt in Form einer Paartherapie oder einem Beziehungscoaching. Wenn du oder ihr dabei Unterstützung braucht, dann meldet euch, beziehungsweise du bei mir, ihr bei mir, verabredet ein erstes Kennenlernen auf meiner Website. Ja, und ich arbeite sowohl im Einzelsetting, also du und ich, aber auch mit beiden Partnern zusammen, ganz wie ihr euch das wünscht und ja, wie sich eben auch beide darauf einlassen können und wie es für den Kontext wichtig ist. All diese Formen toxischer Verhaltensweisen und Eigenschaften gehen weit über den partnerschaftlichen Kosmos hinaus. Also das heißt, das findet sich in der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern wieder, am Arbeitsplatz oder auch unter Freunden. Ja? Der Hashtag StayToxic, der schon seit längerem auf Social Media und in diversen Reality- oder Trash-TV-Formaten grassiert, stellt meiner Meinung nach eine Verharmlosung oder fast schon auch so eine Glorifizierung toxischer Charakterzüge und Verhaltensweisen dar. Teils wird es ja als selbstironisches Comedy-Tool eingesetzt, ne, womit ich irgendwie noch ein bisschen mitgehen kann, weil es irgendwie, wie gesagt, so ein bisschen zynisch ist und man schon auch rauslesen kann, okay, die Person weiß, dass es irgendwie toxisch ist. Zum Teil aber auch als Verharmlosung oder Verklärung von ernsthaft dysfunktionalen und schädlichen Beziehungen und Mustern. Deshalb bin ich eher für den Hashtag StayHealthy und nicht auf so eine super selbstoptimierende Weise, sondern im Rahmen von Selbstfürsorge und Selbstverantwortung. Der Hype um die Begriffe toxisch oder Red Flag wird wieder abflachen, gehe ich jetzt mal stark von aus, aber es bleiben die schädlichen Effekte, die diese Dynamiken, Charakterzüge und Verhaltensweise mit sich bringen. Deshalb immer schön wachsam sein und reflektiert bleiben, sowohl in Bezug auf dich, als auch in Bezug auf deine Mitmenschen, auf deine Dates, deine Partnerschaft, egal wie lange diese schon Bestand hat. Dabei wünsche ich dir jetzt erstmal ganz, ganz viel Neugier, Offenheit und Mut. Wenn du Feedback hast, wenn du Fragen hast, dann freue ich mich sehr, wenn du mir schreibst an kontakt@nastiko.de oder über Instagram @nastasia.gabe. Und falls du dir jetzt denkst, boah, ja, diese Folge war voll cool, informativ und ich habe was mitnehmen können, dann freue ich mich natürlich über eine positive Bewertung hier auf Spotify, damit mich auch andere Menschen erreichen, ne, die ein bisschen was über toxische Beziehungen erfahren wollen und worauf sie da achten müssen. In diesem Fall sage ich jetzt erstmal Sayonara, achte gut auf dich, achtet gut auf euch und wir hören uns ganz bald wieder.